Und das war's mit Dean und Dunja.
Das war's jetzt mit Dean und Dunja, jetzt nur noch Dunja. Yusuf. du warst also in Wuhan und hast dann Coronavirus rumgebaut. Wie lange warst du da?
Habe ich weg. 2 Wochen. Da musste ich weg, sonst wäre das alles aufgeflogen, natürlich. Aber bist du eigentlich geimpft? Das ist die wichtige Frage hier.
Diese Frage stellt sich nicht. Das ist tatsächlich die richtige Antwort auf sowas. Aber weil du diese Frage gestellt hast, die sich eigentlich nicht stellt, hast du irgendwas von einer neuen Geschichte gehört, was da jetzt kommen soll?
قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته Bevor wir starten, vorab, wann wollten wir die Folge starten? Welche Uhrzeit?
Gute Frage. 8 Uhr?
20 Uhr. Und wir haben jetzt 21.06 Uhr. So viel zur Professionalität von Dina Dunja. Wir machen Fortschritt, Alhamdulillah. Unten seht ihr 2, Mashallah, wunderschöne Gesichter, die ihr in Zukunft euch gut einprägen müsst. Bruder Samir und der Bruder Marcello. Alhamdulillah. Achi, salam alaikum, wie geht's euch?
Alaikum salam, Alhamdulillah, gut.
Alles Beste, Alhamdulillah. Mashallah, Bruder, wenn ich euch sehe, Alhamdulillah, auch gut. Kann mich nicht beklagen. Also wir starten direkt die Folge, wir wollten die seit über einer Stunde starten, das hat einfach nicht funktioniert. Ja, aber jetzt sitzt alles. Dank Samir, der hat geholfen. Ach, in der neuen Special-Folge, Alhamdulillah. Leider, ich muss für unsere Community uns entschuldigen, dass wir das nicht vor Ort jetzt drehen, weil wenn man sich die Podcast-Folgen anschaut, findet das vor Ort immer statt, in einer schönen Location. Man kann mal durch YouTube ein bisschen scrollen, dann sieht man wunderschöne Farben. Aber heute mal ausnahmsweise online. Ich hoffe, ihr gebt euch damit zufrieden. Wenn nicht, dann verbessern wir das in Zukunft. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn. Man sieht schon unten bei Samir, Halal Check for You. Und genau, HC for You ist die Abkürzung von Halal Check for You.
Genau.
Heute geht es um dieses Unternehmen, Halal Check for You. Und das ist ein, Xami, erklär du, was ist das? Was ist Halal Check for You? Wer seid ihr?
Ja, das war jetzt eine harte Überleitung. Also ich sag lieber nicht, wer wir sind, sondern wofür wir stehen und was eigentlich unser Ziel ist. Also unser Ziel ist es, Geschwister aus dem Haram rauszubringen. Und das höchste Ziel, das wir haben, ist eben genau das zu erreichen, inshallah, sodass wieder Baraka in die Familien, in den Besitz der Geschwister kommt. Wir haben uns spezialisiert auf Zins eigentlich. Wir haben uns darauf spezialisiert, den Zins zu bekämpfen und den Geschwistern aufzuzeigen, wo sich diese ganzen Sachen verstecken. Ja, es ist wirklich, manchmal ist es auch versteckter Zins, aber das ist eigentlich so das große Ziel hinter Halal Check for You, weil wir einfach festgestellt haben an uns selber, dass diese Sache Zins und wo sie überall drin steckt, viel zu klein von uns Muslimen gesehen wird, wenn wir überhaupt wissen, dass sie Haram ist. Und selbst wenn wir wissen, dass sie Haram ist, dass wir diese Sache sehr, sehr oft nicht entdeckt haben. Deswegen sagen wir auch sehr oft versteckter Zins. Und unsere Erfahrung hat einfach gezeigt, dass es extrem viele Familien zerstört, ohne dass diese überhaupt wissen, woher es kommt. Also die wissen, dass da irgendwas schief läuft, aber woher es kommt, wissen sie nicht. Und deswegen haben wir uns das auf die Fahne gesetzt, dass wir sagen, okay, wir möchten alles inshallah dafür tun, um in diesem Bereich aufzuklären und den Geschwistern inshallah aus diesem Krieg mit Allah und seinen Gesandten zu entfernen. Also das ist so die Kurzform von Halal Check for You, würde ich sagen.
Mashallah. Marcello, hast du was hinzuzufügen?
Das wäre schlimm, wenn ich, also wir haben natürlich noch viele verschiedene Punkte, aber grundsätzlich ist es halt so, dass wir im kompletten deutschsprachigen Raum unterwegs sind, das heißt auch für die Schweiz, inshallah, unter anderem Österreich, Deutschland natürlich sowieso und bieten die Beratung für jeden Muslim an, der halt sagt, okay, ich möchte auf jeden Fall mal wissen, was dahinter steckt, wie sind meine Finanzen aufgestellt und da kann jeder kostenlos in den Halal Check reinkommen und das machen wir, wie gesagt, entweder vor Ort bei uns in Gelsenkirchen, da könnt ihr gerne vorbeikommen, wenn ihr hier mal um die Ecke seid. Ansonsten machen wir das Ganze halt online in Zoom-Meeting quasi in einer ähnlichen Konstellation. Meistens dann konzentrieren wir uns aber auf den Bildschirm, das heißt, die Kameras sind währenddessen auch aus. Also auch für Brüder, für Schwestern, für Familien, alle sind herzlich willkommen im Halal Check.
Allahumma barik. Ich bin ehrlich mit euch, als ich euch kennenlernen durfte, ich habe zuerst gar nicht realisiert, dass ihr wirklich euer Brot damit verdient, dass ihr ein Unternehmen seid. Ich habe zuerst gedacht, irgendein Verein, irgendeine Organisation, die halt ehrenamtlich tätig ist, die setzen sich ein, bis dann ein anderer Bruder, den Namen erwähne ich jetzt nicht, der mir dann wirklich gesagt, nee, ich verdiene mein Brot damit. Und ich dachte so, was, es gibt Muslime, muslimisches Unternehmen? Subhanallah. Das heißt, ihr seid Unternehmen, ihr verdient tatsächlich euer Brot damit. Seit wann gibt es euch?
Also die Tätigkeit seit 2012 schon, aber dass wir wirklich mit dem Namen Helaicek for You dann nach vorne gegangen sind, das war für uns auch schwierig, ehrlich gesagt, mit dem Namen. Also ich glaube, Werbung mit dem Namen, Talib, du kannst mich korrigieren. Ich glaube, das erste Mal Werbung mit dem Namen haben wir 2018 gemacht, kann das sein?
Ich glaube, ja, das kam relativ spät.
Ich glaube auch.
17, 18,
ich glaube auch. Also,
so die Wende gewesen
sind. Genau. Genau, und ja, wir verdienen damit nicht nur unser Brot, sondern wir sind Alhamdulillah auch ein wachsendes Unternehmen. Und der erste Schritt ist eigentlich, die Leute aus dem Haram rauszuholen. Und der zweite Schritt ist, Geschwistern zu zeigen, wie sie finanziell erfolgreicher werden. Und da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, ob sie jetzt ihr Geld vermehren, also sparen selber, oder ob sie ihr Geld investieren. Und damit schaffen wir es auch mit Alhamdulillah, auch Projekte zu realisieren, die so eigentlich überhaupt nicht möglich werden. Also wir haben einen Investorenclub, mittlerweile fast ja, etwas über 900 Menschen, und damit schaffen wir auch ein bisschen größere Summen zusammenzutragen, wenn denn ein interessantes Projekt da ist. Wegen Helaicek for You, das will ich ganz kurz ergänzen. Wir haben auch wirklich bis heute noch die Schwierigkeit zu haben. Bis heute noch haben wir die Schwierigkeit, den Geschwistern zu zeigen, wofür es eigentlich da steht. Weil sehr, sehr viele denken, dass wir die App sind, Helaicek, die App, die quasi checkt, ob Essen halal ist. Die war Anfang, glaube ich, oder ja, um 2012, 13, 14, 15, doch irgendwann um die Ecke war sie bekannt, dass man eben scannen konnte, ob das Essen dann halal ist. Und die anderen denken, wir sind irgendwie eine gemeinnützige Organisation, ja. Also sehr wenig bringen das, dieses Halal-Check auf Finanzen. Das hat schon Erklärungsbedarf, also bis heute ist es so.
Spannend. Das kommt jetzt schon mit der Zeit immer mehr. Yusuf, für dich einfach, Bruder, wenn du Fragen hast, gerätst einfach rein, ja.
Okay.
Also, Frage, die du schon hast. Top. Also wenn die Dinge dir auf der Zunge brennt.
Ja, ja, sicher. Würde meine Frage
stellen. Allah, ihr habt jetzt schon einiges hereingeworfen. Also Finanzunternehmen, kann man das unterstreichen?
Ja.
Super. Ihr wollt Geschwister aus dem Haram rausholen, in dem Halal oder Alternativen bieten. Ich frage mal ganz grob, wie kann man sich das vorstellen, ja, diese Halalcheck-Beratung? Marcello, du hast es angesprochen, es ist eine kostenlose Beratung. Aber was genau passiert in dieser Beratung? Also wie kann ich mir das vorstellen? Weil jetzt, wenn ich das nur so höre, ist es sehr, sehr schwer greifbar für den Zuschauer.
Okay, also wenn die Geschwister jetzt erstmal auf unserer Website waren, da einen Termin gebucht haben, ja, dann können sie sich halt bestimmte Themen aussuchen. Ja, das heißt, wir haben Geschwister, die kommen mit den unterschiedlichsten Themen zu uns. Von A bis Z. Also sie möchten Halal sparen, sie möchten wissen, wie man vielleicht mit Versicherungen umgeht, weil sie bei uns auf TikTok oder Instagram Reel irgendwo was gesehen haben. Da sprechen wir auch alle Themen eigentlich an, die es so im Alltag gibt. Und es gibt ganz, ganz viele Fettnäpfchen, die man so reintritt, und auf die machen wir erstmal aufmerksam. Ja, dass wir erstmal überhaupt aufwecken, hey, worum geht's überhaupt? Wo sind die Probleme? Und ja, wir wollen halt nicht nur die Haram-Keulen jetzt schwingen, dass wir die ganze Zeit nur, hey, das ist verboten, das ist verboten, das ist verboten, sondern es geht uns natürlich auch darum aufzuklären, welche Möglichkeiten hast du denn jetzt als Muslim im deutschsprachigen Raum, um da überhaupt auch was auf die Beine zu stellen, und wie gehst du dann auch mit Geld um? Weil Sami hat das ja gerade schon erwähnt, also der Krieg gegen den Zins ist quasi so bei uns ganz vorne mit auf der Brust drauf, und da gibt es dann natürlich noch viel, viel weitere Themen, die halt auch ja, als Haram zu deklarieren sind, und da schauen wir dann halt in der Beratung ganz konkret rein. Das heißt, wenn die Geschwister zu uns kommen, dann lernen wir uns natürlich erstmal kennen, wir stellen uns halt ganz normal vor, und danach geht es dann halt darum, dass wir halt diese individuellen Themen halt auch ansprechen. Wir schauen halt wie in einer ganz normalen Finanzberatung halt auch erstmal rein. Worum geht es überhaupt? Was sind eure Einnahmen? Was sind eure Ausgaben? Womit verdient ihr quasi euer Brot? Ja? Und wofür gibt ihr das Geld auch wieder aus? Weil das sind so zwei grundlegende Fragen, die halt auch in Yaum al-Qiyama kommen. Das heißt, es wird zwei von fünf Fragen geben, die Allah SWT am jüngsten Tag stellen wird. Und eine davon wird ungefähr so sein, wie dass du gefragt wirst, woher hast du dein Vermögen? Woher hast du deinen Besitz? Beziehungsweise wir können es jetzt gerne auch auf Geld auch umwandeln. Also das heißt, woher hast du dein Geld? Und die zweite Frage ist dann halt, wofür gibst du es halt aus? So, und das ist erstmal die grundlegende Basis des Halal-Checks, dass wir das halt prüfen. Und im zweiten Schritt würden wir halt schauen, okay, was sind die Probleme, was sind da quasi für Möglichkeiten und Potenzial aber auch da, dass die Familie halt auch anfangen kann, Halal zu sparen zum Beispiel. Ja, weil wenn du jetzt gestandene Männer da hast, die sind vielleicht 35, 40 Jahre alt, so wie in unserem Alter jetzt ungefähr, und sie haben halt nie geschafft, irgendwie Kapital zum Beispiel aufzubauen, obwohl sie 3, 4, 5 Kinder haben, dann muss man halt auch da nochmal so den Finger in die Wunde reinlegen und halt nachfragen, hey, wie sieht es denn da aus, was sind deine Ziele, wo möchtest du denn ganz hin? Und dann schauen wir halt, wie wir das mit unseren Produkten, weil das muss man halt auch wissen, wir sind halt selber auch Produktanbieter, weil es halt nicht bei irgendwelchen Versicherungsgesellschaften etwas gibt. Und dann bieten wir halt auch Möglichkeiten an, für Muslime etwas aufzubauen, um Kapital zu investieren, um ihr Geld halt halal zu vermehren.
Subhanallah. Ist gewaltig.
Sehr gewaltig. Viele Punkte. Das sind viele Punkte, die man dazu noch ergänzen muss. Einer der Sätze, die wir immer gehört haben in der Vergangenheit, und zwar, du weißt doch, Achim, wir Muslime, wir haben nicht so viel Geld. Oder du weißt doch, Achim, wir Muslime, wir halten nicht zusammen. Oder wir Muslime, wir als Muslim hast du ja schwer Möglichkeiten. Und das ist so unglaublich, weil die Leute, die uns das erzählt haben, waren meistens Ärzte, Ingenieure, Leute, die auf jeden Fall an die 5.000 bis 10.000 Euro verdient haben. Von denen kam dann immer der Spruch, du weißt doch, wir Muslime haben nicht so viel Geld. Und du denkst dir so, subhanallah, das kann nicht sein. Und das ist halt genau der Punkt. Der Punkt ist, weil wir haben ja natürlich einen riesigen Vorteil. Und zwar, wir sitzen da, da kommt einer, da kommt der Nächste, da kommt der Nächste, da kommt der Nächste. Das heißt, wir haben den Vorteil der großen Zahl. Die Beobachtung, die wir gemacht haben, ist eine ganz andere, als die der individuelle Mensch macht. Das heißt, wir sehen das große ganze Bild. Warum? Weil wir sehen Geschwister aus allen verschiedenen Bereichen zu uns kommen. Und dann haben wir quasi, ne, wir sehen das Ganze eben von oben. Und die Geschwister aber nicht. Die Geschwister sehen halt immer sich selber, vielleicht noch ihre Familie und vielleicht die Situation ihrer engsten Freunde. Aber sie sehen nicht das breite Spektrum der Muslime. Und da ist es wirklich egal, ob es in Deutschland ist, in Österreich, in der Schweiz oder sonst irgendwo. Wir haben Geschwister, haben wir überall in der Welt, die die Beratung eben online machen können. Und wenn du diese Beobachtung gemacht hast und wenn du die Zahlen, Daten, Fakten hast, weil das ist ja ein Teil unserer Beratung, dass wir in die Einnahmen gehen, in die Ausgaben gehen und da wirklich individuell reingehen, und zwar einmal die Tipps geben, wie man das Ganze verbessern kann, weil die meisten Menschen geben mehr Geld aus, als sie eigentlich müssten. Warum? Weil es ihnen einfach passiert. Und das ist wirklich genau das. Es passiert ihnen einfach. Es sind keine verschwenderischen Menschen. Die meisten Menschen, die zu uns kommen in die Beratung, sind praktizierende Muslime. Das heißt, es sind keine Leute, die in eine Disco gehen oder in der Kneipe ihr Geld ausgeben oder für Drogen oder Alkohol oder für... Also ich frage die jetzt zwar nicht, aber ich würde sogar sagen, dass die meisten auch nicht rauchen. So. Das heißt, dennoch siehst du, dass sehr, sehr viel Geld ausgegeben wird, obwohl es gar nicht nötig war. Und das ist das, was wir tun. Wir gehen da rein, analysieren das Ganze erstmal. Hast du irgendwo Probleme mit Allah und seinem Gesandten? Also gibt es irgendwo Probleme, dass du Haram bei dir drin hast, weil dann hast du den Segen sowieso nicht drin. Dann ist die Baraka sowieso raus und dann gibst du das Geld aus und du hast keine Ahnung, wodurch. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist aber dann, dass wir systematisch reingehen und sagen, hey, hör mal zu, es passiert dir. Das heißt, das Geld verschwindet, weil du unachtsam bist. Also was tun wir? Wir aktivieren dich jetzt. Wir aktivieren deine Achtsamkeit. Und das ist tatsächlich das, was du so nirgendwo finden wirst. Also weder jemand, der sagt, hör mal zu, das ist nicht so ganz erlaubt, das ist verboten, das ist so. Aber dann auch dich proaktiv so quasi zu triggern und dich zu aktivieren, ja, dass du dann wirklich aktiv guckst und deine Finanzen kontrollierst. Das sind sehr, sehr große Besonderheiten. Und dann kommt noch natürlich dazu, dass wir dann helle Alternativen haben. Also in der Kombo gibt es da draußen sowieso gar nichts.
Ich möchte nur ungern stören, Samir, aber ich wollte mal so fragen, was ist denn so die Nummer 1 Ausgabequelle, die du oder ihr beobachtet habt, wo am meisten Geld verschwindet bei den meisten Muslimen jetzt?
Nummer 1?
Ja,
oder wenn so. Wenn du mich fragst, also jemand, der keine Haram-Verträge hat?
Ja.
Ich würde sagen, man nennt es Haushalt. Ja, also man nennt es uns gegenüber Haushalt, aber da hat man eigentlich alles reingepackt. Aber ich bin schon länger aus der Beratung raus, vielleicht kann Taleb was anderes dazu sagen.
Ja, 100%. Also der Hauptverlust des Geldes ist eigentlich, indem sie halt nicht merken, wo das ganze Geld hingeht. Ich meine, ihr müsst euch halt vorstellen, der Beratung ist ja wie ich, wir gehen dezidiert rein. Das heißt, wir gucken uns die Ausgaben an. Für viele ist es das erste Mal, dass sie überhaupt mal einen Überblick über ihre Finanzen bekommen und sind hinterher auch mit offener Kinnlade da quasi und erschrecken sich erstmal, wo ist mein ganzes Geld jeden Monat? Ja, diese Fragen stellen wir auch. Hey, ist das tatsächlich so, dass du so viel Geld übrig hast oder fragst du dich, wo das Geld ist? Okay, und die meisten sagen, hey, nein, das ist nicht so. Ja, also ich glaube zu 80% Pareto-System, ja, das kommt schon ungefähr hin. Und sie wissen einfach nicht, wo das Geld hingeht. Das heißt, sehr wahrscheinlich ist das halt für Urlaub oder du gönnst dir mal hier ein bisschen Kleidung oder du gehst mal zu einem Fußballspiel oder gehst ins Kino oder was du halt im Alltag machst. Diese ganzen Dinge rechnest du gar nicht mit. Und das liegt meistens halt daran, weil sie alles in ein Konto reinlaufen lassen. Ja, das heißt, jeder von euch hat da wahrscheinlich auch ein Girokonto. Es läuft da rein Und dann sammelt sich das erstmal. Und jetzt siehst du erstmal deinen Lohn meinetwegen oder Kindergeld kommt noch rein oder sonstige Geschichten. Und dann hast du erstmal eine große Summe Geld am Anfang oder Mitte des Monats oder wann auch immer du dein Geld bekommst. So, und da fängt das Problem schon an, ja, dass sie ihre Gelder gar nicht anfangen aufzuteilen, dass sie ihrem Geld keinen Sinn geben. Dafür haben wir dann auch das Seven-to-Heaven-Prinzip entwickelt. Ja, der ein oder andere vielleicht kennt das auch, Almir, inshallah. Vielleicht hast du es kennengelernt.
Ich kenn's auch, ja. Ja. Vorne aber.
Und erzähl mal, Da geht es halt wirklich auch darum, das Geld dann einfach mal sinnbildlich auch wirklich in verschiedene digitale Spardosen mit reinzupacken. Okay, das heißt, dass du das wirklich in verschiedene Bereiche reinpackst und dann halt auch die Gelder voneinander trennst. Weil Sami hat das ja gerade schon angesprochen. Es geht eigentlich so um diesen finanziellen Charakter, den du irgendwann mal im Leben angeeignet hast. Das heißt, irgendwann hast du mal das erste Mal Geld verdient. So, und jetzt halt die Frage, jeder hat es eigentlich so den Zufall überlassen, wie er damit umgeht. Es gibt den einen Typen, der ist vielleicht immer schon sparsam gewesen, weil er Angst hat, okay, ich will nicht so viel ausgeben. Ich glaube, das ist aber teilweise eher die Ausnahme. Die meisten nehmen das Geld halt und geben es irgendwie willkürlich aus und hauen ihr erstes Gehalt einfach mal direkt auf den Kopf, weil sie das erstmal mit so einer Summe irgendwie umgehen müssen. Und da fängt das ganze Spiel dann halt auch an, indem du dir halt wirklich deinen Charakter quasi auch ein bisschen versaust, möchte ich mal so sagen, wenn du halt nicht mit diesem Auge drauf achtest. Und dafür ist dieses System dann halt extrem gut und das nennen wir halt den Money Talk, dass wir dann reingehen und wieder dann in verschiedene Bereiche das Geld halt aufteilen.
Ich habe zwei Sachen an mir zu der Frage, die du gestellt hast, und zwar, was der größte Ausgabepunkt ist. Und das ist tatsächlich, ich sage jetzt was Schockierendes, der Ehepartner. Okay? Der größte Ausgabepunkt ist der Ehepartner.
Also die Frau oder
der Mann? Deswegen sage ich der Ehepartner, ja, weil okay, manchmal hast du Frauen, die super genial auf das Geld aufpassen und der Grund dafür sind, dass es vermehrt wird. Und manchmal hast du Männer, die das richtig gut können. So, meistens, und das ist das, was Taleb gerade angesprochen hat, und zwar, du versaust den Charakter, nicht den normalen Charakter, sondern den finanziellen Charakter. Das heißt, wir haben festgestellt, dass die Leute, wenn sie 6, 7, 8, 9 Monate mal ein bestimmtes Einkommen hatten, so wie sie sich da das erste Mal verhalten haben, als das erste Mal in ihrem Leben der Fall war, diesen Charakter haben sie sich eingeeignet. So, damit man es greifen kann. Du hast zum Beispiel, weiß nicht, du hast das erste Mal Geld verdient, als du in der Ausbildung warst. Oder als Student hast du BAföG bekommen. Oder du hast Zeitung ausgetragen oder so. So, oder du hast Taschengeld bekommen. Je nachdem. Mhm. So, wie du dich die ersten 6 bis 12 Mal, wie du dich verhalten hast, zum Beispiel Mama oder Papa haben dir, keine Ahnung, 12 Monate lang 100 Euro gegeben im Monat. So wie du mit diesem Geld umgegangen bist, so hast du dich programmiert. Und das nennen wir finanzieller Charakter. Das heißt, kein Mensch wusste, dass dir das passieren wird. Du wusstest nicht, dass es dir passieren wird. Niemand hat dich darauf vorbereitet. Niemand stand dir bei. Du hattest einfach das Geld. Weil sagen wir mal, als 13, 14, 15, 16-Jähriger oder 17, 18-Jähriger, wo die finanziellen Ausgaben und alle Lasten, die da sind, eigentlich von den Eltern getragen werden, ist ja das Geld, was du hast, damit kannst du ja tun und lassen, was du willst. Selbst wenn du in einer Ausbildung bist oder im Studium bist, das Geld, was du bekommst, damit kannst du eigentlich tun und lassen, was du willst. Meistens brauchst du es tatsächlich nicht zum Überleben. So, und wenn du dich jetzt einfach, wenn du das Geld einfach aus dem Fenster rausgeworfen hast, dann ist nicht nur das Geld weg, und das ist jetzt nämlich das Problem, was wir haben, sondern dein Charakter wurde gebildet, dein finanzieller Charakter wurde gebildet. Jeder von uns, der einen Verein hat oder Freunde hat oder so, jeder von uns weiß, zu Hause bist du nicht wie in der Masjid. In der Masjid bist du nicht wie in der Schule. In der Schule bist du nicht wie bei der Arbeit. Bei der Arbeit bist du nicht wie zum Beispiel beim Fußballverein oder sowas. Du hast immer eine andere Umgebung, einen anderen Charakter, okay? Nicht, weil du ein Heuchler bist oder so, sondern weil einfach die Umgebung seine Sachen eben von dir verlangt. Wenn du jetzt ein Student bist, kannst du ihn nicht vergleichen wie mit einem Studenten bei der Armee, okay? In der Grundausbildung. Das ist eine ganz andere Geschichte. Du wirst ganz anders geerdet. Und so ist es mit Finanzen auch. Das heißt, die meisten entwickeln einen bestimmten finanziellen Charakter, ohne dass sie gewarnt wurden oder darauf aufpassen. Das heißt, dieser Charakter passiert dir eigentlich. Er wird dir eigentlich umgestülpt, ja? Das heißt, die Umstände aus dieser Zeit sind, die Umstände, die du damals hattest, sorgen dafür, dass du einen bestimmten Charakter hast. Und wenn du nicht proaktiv da reingehst, dann wird dieser Charakter auch bleiben. Und genau dagegen kämpfen wir an. Wir haben etwas, das nennen wir Schmelzeffekt. Und das ist genau das, was wir bei ganz, 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 ganz vielen Menschen gesehen haben. Und zwar folgendes. Ich sag jetzt mal, du verdienst, seid ihr aus der Schweiz, ne? Du verdienst deine 6.000 Franken. So, und jetzt kommt das Geld auf dein Konto. Ja, Yusuf guckt, er ist noch am Studieren, kommt noch, inshallah. Ja. Du bist jetzt gerade, du kriegst deine 6.000 Franken und du hast deine Miete bezahlt, Essen bezahlt, alles bezahlt und eigentlich hättest du noch, ich sag mal, 2.000 Franken übrig. So. Ein normaler Mensch würde jetzt sagen, hey, das macht er jetzt seit 2 Jahren. Das heißt, er konnte immer 2.000 Franken zur Seite legen. Nach 2 Jahren hat er ungefähr 50.000 Franken. Die Wahrheit ist aber, wenn du nicht drauf aufpasst und wenn du nicht drauf geschult bist und wenn du diesen Schmelzeffekt walten lässt, dann hast du nach 2 Jahren wie viel übrig? 2.000 Franken. Warum? Weil du jeden Monat das Gleiche machst. Das heißt, du hast jetzt im Januar 2.000 Franken übrig und jetzt kommt ja eigentlich das neue Gehalt. Okay, die 6.000 Franken kommen wieder. Was aber jetzt passiert ist Folgendes. Diese 6.000 Franken und diese 2.000 Franken, sie verschmelzen und deine Programmierung ist, am Ende des Monats 2.000 Franken zu haben. Und das machst du jedes Mal. Und das, deswegen sagen wir Schmelzeffekt. Das neue Geld und das alte Geld, was du hast, verschmilzt und dein Unterbewusstsein und dein Nichtbewusstes mit Geld umgehen, sorgt dafür, dass du dieses Geld ausgeben wirst. Warum habe ich vorhin gesagt, der Ehepartner ist das größte Problem? Wenn diese Person auf Null gepolt ist, das heißt unbedingt will, dass das Konto am Ende auf Null ist, okay? Und du auch, dann werden hier 2 Leute gegen ein Konto kämpfen. Okay? Der Ehepartner kämpft dafür, dass das Konto so schnell wie möglich auf Null ist. Das passiert unterbewusst, natürlich nicht mit Absicht. Und du kämpfst auch dafür, dass das Konto auf Null ist. Das heißt, wir haben 2 Leute und das Schlimmste, was du machen kannst, ist, wenn du und dein Ehepartner ein gemeinsames Konto habt. Und das war's. Genau das, was Taleb gerade gesagt hat. Das Geld hat einfach kein Ziel bekommen, keinen Namen bekommen. Wenn du das Geld von dem Konto wegnimmst und zum Beispiel auf ein Ausbildungskonto tust, dann nimmst du einen anderen Betrag weg und sagst, hey, das ist mein Konto für die Hatsch. Hey, das ist jetzt mein Konto für ein neues Auto. Das ist jetzt, du nimmst von diesen 6.000 Franken Geld weg und sagst, das ist mein Konto, weil ich will mir in 10 Jahren ein Haus kaufen. Dann hast du dem Geld, der einfach nur 6.000 Franken ist, auf deinem Konto gelandet ist, eine bestimmte Bedeutung, eine bestimmte Wertung gegeben. Und vor allen Dingen hast du dein Geld vor dir selber gerettet. In der Sekunde, wo du es vom Hauptkonto wegnimmst, hast du es vor dir und vor deinem Ehepartner gerettet, ja. Andersrum natürlich genauso, wenn dein Ehepartner es von dort wegnimmt und sagt, hey, das nehmen wir zum Beispiel, Allahu alam, wir brauchen 7 Sitzer für unsere 5 Kinder, ja, dann ist genau das, was passiert ist, dieses Geld wird jetzt nicht einfach auf die Schnelle ausgegeben. Es kann natürlich ausgegeben werden, weil es steht euch ja noch zur Verfügung, aber da ist eine kleine Hürde drin. Das heißt, wenn du da an das Konto rangehst, dann musst du erstmal dein Gehirn aktivieren. Du musst proaktiv beigehen. Das passiert nicht unterbewusst. Das heißt, du wirst aktiv dahin gehen und sagen, hey, ich weiß, es ist eigentlich für den 7-Sitzer angedacht, aber wir brauchen das jetzt, weil sonst können wir die Stromrechnung nicht bezahlen. Das heißt, dieser Schmelzeffekt wird unterbrochen, indem man Geld von sich selber wegnimmt und diesem Geld eine bestimmte Bedeutung gibt. Okay? Weil sonst, wenn du auf Null gepolt bist, du willst alles ausgeben, dein Partner auch, dann werdet ihr die ganze Zeit um die Wette das Geld ausgeben, nicht mit Absicht, aber es passiert. Und wenn ihr es auf einem Konto lasst, wird das neue Geld, was dazukommt, dafür sorgen, dass das alte zusammenschmilzt und dass das Geld am Ende weg ist. Und das ist nichts, was wir aus der Theorie erzählen oder weil wir irgendwelche psychologischen Klassen besucht haben. Das ist das, was wir in der Praxis ansetzen, anwenden und subhanallah alle Geschichten, die das machen, alle, die das machen, bewusst machen, solange sie das machen, sind sehr, sehr erfolgreich damit. Wenn sie natürlich damit aufhören, passiert genau das, was vorher da auch war. Das heißt, die Gefahr ist hier, dass du wieder in einen Trott reinfällst.
Das Ding ist halt, subhanallah, ich kann es 1 zu 1 bestätigen, weil ich habe ja letztes Jahr die Halal-Check-Beratung gemacht. Und alles, was du jetzt gerade aufgezählt hast, dieses Schmelzeffekt, dieses Stoppen des Geldes, alles nur auf, also nur ein Berg sozusagen, dass die Ausgaben aber wirklich so gar nicht kontrolliert sind, sondern so unterbewusst wird immer ausgegeben, am Schluss hast du gar nicht wirklich das, was du auf dem Konto gelagert hast von 2.500, sondern 2.000. Das passiert wirklich unterbewusst. Als ich dann wirklich begonnen habe, dieses Seven-to-Heaven-Prinzip anzuwenden, bewusst, um von diesem Schmelzeffekt wegzukommen, weil ihr halt natürlich auch Alternativen bietet, ja, mit dem Seven-to-Heaven. Das ist das größte Problem, was ich darin sehe. Ich schaue da mal kurz fest. Ihr seid ja wirklich, also ihr seid spezialisiert, die Geschwister von Haram rauszuholen und ins Halal ja, reinzustoßen in dem Sinn, oder?
Schauen, ja. Also das Wichtigste ist, es gibt ja auch Geschwister, die können wirklich nicht sparen, die können nicht investieren. Es gibt Geschwister, die kämpfen gegen ein Dispo an. Das heißt, völlig egal, wo diese jetzt gerade sind, der Hauptpunkt ist erstmal aus Haram raus. In Deutschland gibt es ein Konto, ich weiß nicht, ob es ein Dispo-Kredit. In Deutschland gibt es ein Konto, Dispo-Kredite. Wenn du ein Konto eröffnest, kannst du meistens auch ins Minus gehen. Das heißt, du kannst mit der Karte bezahlen oder Rechnung bezahlen, obwohl du kein Geld hast. Das ist nicht wie die Kreditkarte. Das ist schlimmer als die Kreditkarte. Das ist auf deinem normalen Girokonto. Das heißt, du kannst einfach ins Minus gehen.
Ich weiß gar nicht, ich glaube, das gibt nicht in der Schweiz. Ich weiß es direkt persönlich.
Also ich kenne von einem Freund, dass er schon mit seinem UBS-Konto jetzt auch ins Minus gehen kann. Und das ist, nehme ich mal an, eigentlich ja, genau das gleiche wie ein Girokonto.
Ja.
Sein Girokonto würde ich jetzt denken in dem Sinne.
Genau, genau. Dann ist das ein Dispositionskredit und das bedeutet, und in Deutschland ist es so, pauschal kriegt eigentlich jeder bis zu 500 Euro Dispo-Kredit. Ja, die Dispo-Kredite fangen bei 15-16% an und gehen bis zu 30%. Das heißt, damit verdient sich eine Bank dumm und dusselig und in den dümmsten Fällen merken die Leute gar nicht, dass sie Minus sind. Und das ist halt der Punkt. Du bist dann 100-200 Euro Minus und das ist jetzt nicht viel Geld. Aber der Fluch ist da drinne. Und das ist das Problem. Das heißt, du hast Zinsen, du hast Krieg mit Allah und seinem Gesandten und das ist eine der größten Sünden im Islam. Und dieser Krieg mit Allah und seinem Gesandten bedeutet nicht immer, dass es finanzielle Probleme gibt, sondern dieser Krieg mit Allah und seinem Gesandten, und das ist auch unsere Beobachtung, trifft meistens die Familie. Meistens ist der Familiensegen kaputt. Subhanallah. Das heißt, du hast hier eigentlich finanzielle Dinge falsch gemacht und es kommt an einer ganz anderen Ecke zusammen. Scheidungen sind die Regel. Also wirklich die Regel. Und das ist auch eine Beobachtung. Wir haben dann immer gefragt, ja, okay, wann gingen denn die Probleme los und so? Und zwar Spandler, es hing immer oder sehr, sehr oft mit irgendwelchen Finanzierungen zusammen.
Also ich wollte so fragen, kennt ihr euch mit verschiedenen Banksystemen von verschiedenen Ländern, auch jetzt inklusive zum Beispiel arabische Länder, oder ist es jetzt eher begrenzt auf Schweiz, Deutschland, Zypern?
Türkei.
Kosovo.
Italien.
Serbien,
China,
Bosnien,
Russland,
Australien. Ich schmunzle gerade, weil es ist tatsächlich, das ist halt das Witzige, wenn du dich so ein bisschen damit auskennst, wenn du die ganzen verschiedenen Systeme dir angeguckt hast, du kommst eigentlich immer auf das Gleiche zurück. Du kommst immer auf dasselbe zurück. Also die Bankenwelt hat tatsächlich in den letzten 200 Jahren ein einziges Produkt auf die Welt gebracht und das ist Zins. Das gesamte System, alles basiert auf Zins. Und das ist wirklich völlig egal, welches Produkt du von der Bank aufführst. Entweder ist es Zins in der natürlichen Art und Weise oder es geht über bestimmte Aktien raus und dann hast du halt die Aktienunternehmen, die in sich selber Zins beinhalten. Das ist unglaublich. Muss man aber auch verstehen, weil der Zins gibt dir die Möglichkeit, Geld wert aus dem Nichts zu erschaffen. Und warum soll jemand, der den Zauberstab hat, Reichtum für sich selber aus dem Nichts zu erschaffen, warum soll er dieses System wechseln? Verstehst du? Die sitzen dort und können jederzeit tun und lassen, was sie wollen. Und wenn es schief läuft, bezahlen andere die Zeche dafür. Ja? UBS. Ja?
Bankrun, ja.
Wo ist die Credit Suisse? Wo ist die Credit Suisse? Okay? Wo ist sie? Wo ist die Credit Suisse?
Ist jetzt untergetaucht und kommt wieder.
Die hat so viel faules Geld, faule Kredite, so viel Minus bei sich gehabt, dass wenn sie explodiert wäre, dass das die Schweizer Wirtschaft extrem getroffen hätte. Was ist dann passiert? An einem Sonntag hat die Regierung beschlossen, dass diese Bank nicht pleite gehen darf. Also hat man die UBS quasi gezwungen, die Credit Suisse zu schlucken. Und jetzt ist der Schweiz etwas passiert. Jetzt ist der Schweiz etwas passiert, was sehr, sehr gefährlich für die Schweiz ist. Weil die UBS ist mittlerweile so groß und die UBS wollte das nicht. Aber die UBS ist so groß, wenn die platzt, wenn die wirklich Probleme kriegt, sie kann von der Schweiz nicht mehr gerettet werden. Die ist zu groß. Das heißt, die Einzigen, die die UBS und damit auch die Schweiz retten könnten, wenn was platzt, ist die EU. Es ist die EU. Das heißt, wenn man als Schweiz nicht aufpasst, weil diese Vorteile, die ihr habt, dieses bessere System, was ihr im Moment auf jeden Fall im Vergleich zu Deutschland habt, auf jeden Fall besseres System. Deswegen wandern auch sehr, sehr viele in die Schweiz aus. Von den Steuern brauchen wir gar nicht reden. Diese Vorteile, die ihr habt, könnten euch flöten gehen, wenn es wirklich Probleme auf der UBS-Seite gibt. Und wenn die einzige Lösung dann aussieht, alles klar, liebe Schweiz, wir retten euch, aber dafür müsst ihr in die EU reinkommen. Das ist ein anderes Thema, aber um deine Fragen zu beantworten, es ist fast immer das Gleiche. Ja, die UBS ist jetzt so gewaltig, die Schweiz könnte sie nicht mehr auffangen. Und das ist sehr, sehr gefährlich für die Schweiz. Sehr, sehr gefährlich. Und warum? Weil irgendwelche Leute Halunken vorher rumgespielt haben, rumgeödelt haben und das ganze System auf Zins basiert ist. Das ist das, was passiert ist. Das ist das Ergebnis. Nur wir sehen, weil das alles träge ist, wir sehen die Ergebnisse nicht sofort. Wobei wir unsere Generation und eure Generation auch, ich denke, Yusuf, du bist ein bisschen jünger als wir, du hast vielleicht die Immobilienblase, die geplatzt ist 2007, 2008 auch mitbekommen, die Finanzkrise 2007, 2008 auch mitbekommen, vielleicht auch die 2013, 2015. Das heißt, die Krisen, die wir jetzt gerade haben, die werden immer heftiger. Okay, die Silicon Valley Bank ist vor nicht mal einem Jahr pleite gegangen und es gibt Aussagen von der Fed, dass 70% der amerikanischen Banken, das musst du dir mal reinziehen, 70% der amerikanischen Banken Anleihen in sich haben, Anleihenmarkt, also faule, ich vereinfache es mal, so fett im Minus sind, aber es von außen noch keiner gemerkt hat. Das heißt, 70% der amerikanischen Banken, was eben mit die größten Banken der Welt sind, sind eigentlich pleite. Es ist nur noch nicht rausgekommen. Und das ist, das, also damit man mal weiß, was da los ist. Weil ein, zwei Banken in Amerika sorgen für Katastrophen hier, sorgen mitunter, diese Anleihengeschichte hat ja auch dafür gesorgt, dass die Credit Suisse untergegangen ist. Jetzt stell dir mal vor, 70%. So, und das ist halt auch Thema beim Hellercheck. Wir müssen uns ständig mit Wirtschaft, mit Politik auch beschäftigen. Warum? Weil es immer wieder natürlich Einfluss auch darauf hat, was mit dem Geld, mit den Vermögenswerten passiert. In der Schweiz ist es jetzt nicht so schlimm, aber in Deutschland, wir haben eine Immobilienblase ist jetzt geplatzt bei uns, extrem viele Firmen, die Baufirmen verlieren so viel an Arbeit. Jetzt gestern gab es eine Meldung, oder vorgestern, oder vor ein paar Wochen, gab es eine Meldung, dass Real zumachen wird, ist ein großer Einkaufsladen. Und all diese Sachen beziehen sich natürlich auch auf unsere Themen. Wir vertreiben unter anderem einen Hellel-Goldsparplan. So, und gerade Gold bewegt sich natürlich immer mit der Weltpolitik. Ja, in Krisenzeiten, in Kriegszeiten, wie wir sie jetzt seit Monaten und Wochen erleben, haben die Leute Geld, Angst um ihr Geld, Angst vor bestimmten Wirtschaftsentwicklung, Angst vor Kriegen, was machen sie? Sie gehen natürlich in Gold rein. Und das haben wir jetzt auch. Wir haben jetzt Gold wieder bei ungefähr in Gramm haben wir wieder 60 Euro das Gramm. Warum? Weil man eben weiß, okay, alles klar, das ist wirklich der sichere Hafen. Und das ist auch der Grund, warum wir uns natürlich mit politischen und wirtschaftlichen Themen beschäftigen müssen. Vor allen Dingen, was das Bankenwesen und das Weltwirtschaftswesen angeht.
Ach, ich merke schon, Spanner, das ist nicht, sie verdienen nicht nur euer tägliches Brot damit, sondern man hört schon raus, ihr befasst euch tagtäglich damit wahrscheinlich und setzt euch wirklich auseinander komplett. Subhanallah, also ich habe selbst tausende Fragen, aber ich würde vorschlagen, ich stelle noch eine Frage und dann setzen wir sozusagen einen Cut und machen Teil 2 noch danach draus, weil das ist sehr, sehr interessant. Alle Geschwister sind nicht so gewöhnt, eine halbe Stunde alles sich am Stück anzuhören.
Das Auffassungsvermögen ist ein bisschen runter, vor allem für uns Schweizer.
Das, was ich halt die ganze Zeit drauf höre, ist, wir können, also inshallah, wenn ihr dazu auch bereit seid, eine extra Podcast-Folge mal später machen, wirklich nur über Zinsen, ja. Weil da kann man so vertieft noch reingehen, so viele Beispiele, auch Fallbeispiele bringen, Erfahrungen, die ihr gesammelt habt in den Beratungen. Ich denke, da ist es am sinnvollsten, eine eigene Folge daraus zu machen, später inshallah irgendwann mal. Wenn es Allah ermöglicht. Eine Frage hätte ich aber auch noch, und zwar an Marcello. Bruder, dieses Phänomen Bank, weil wir haben ja sehr viel über Banken geredet. Das Phänomen bei den Banken ist, beziehungsweise bei uns Menschen, nicht nur bei Muslimen, auch bei Nicht-Muslimen ist, wir denken, das haben wir jetzt eigentlich schon angesprochen, dass wenn einmal UBS zum Beispiel jetzt in unserem Fall in der Schweiz platzt, dass wir dann ein Problem haben. Wenn jetzt diese Blase platzen sollte, und das ist das Problem, was viele Muslime dieses Mindset nicht haben. Wir denken an hier und jetzt. Wir haben die Erfahrung gemacht, nur positiv. Wir haben unser Geld gestapelt, ist nichts passiert. Was wir aber nicht denken, ist in die Zukunft für unsere Kinder, für unsere Nachkommenschaften. Ja? Ich meine, subhanallah, jeder kennt den Vers, oder sollte den Vers kennen von Ibrahim a.s., wo er Dua gemacht hat, für unseren Propheten Muhammad a.s. Das heißt, er hat für seine Gemeinschaft, also für uns, schon vorangedacht und gesagt, ey, bitte Allah, bring einen Propheten davor, der der beste Mensch sein wird, so in dem Sinn gemäß. Und wir denken gar nicht so weit, dass die Blase platzen könnte für unsere Kinder oder Enkelkinder und deren Enkelkinder und so weiter.
sehr, sehr häufig auch problematisch sind, islamisch gesehen. Ja, das heißt also, man hat auch die ganze Zeit irgendwie diese Käufe und so weiter und so fort, die man sich auch dazu holt, die man sich auch gönnen möchte, und ich habe gar nichts dagegen. Also ich gönne es den Geschwistern auch, wenn sie ein schönes Auto fahren oder wenn sie schöne Möbel und so weiter und so fort zu Hause haben. Aber dafür werden momentan die Gelder ausgegeben. Das heißt, es fehlt uns so dieses Verständnis, was ist wirklich ein Investment in einen Vermögenswert? Das heißt, wo ich den Wert auch wirklich behalten kann oder sogar steigern kann. Sami hatte gerade halt Gold erwähnt, als Wertspeicher zum Beispiel, auch was extrem wichtig ist, wo wir auch mal sagen, okay, nimm dir mindestens 10% von deinen Einnahmen und investiere das in Gold und kauf dir davon auch Gold und hol dir halt ja, 1-2 Gramm Gold oder wie auch immer du das kannst. Oder du nutzt halt dafür einen Sparplan. Und die weitere Möglichkeit ist natürlich auch, wie kann ich mein Geld halt auch dann nutzen? So, und auch investieren, so dass es sich wie ich vermehrt. Und das fehlt komplett.
Nein, bei mir stimmt was nicht. Einen Moment.
Und das war's mit Dini und Dunja.
Podcast beendet, ja.
Dunja ist vorbei. Er geht jetzt beten.
<It's good. lacht> Bismillah. Es gab eine kurze Unterbrechung. Khair inshallah. Die erste Folge beenden wir somit. Es war sehr, sehr interessant. Wir haben sehr viel über Banken gesprochen, Alhamdulillah. Und in der zweiten Folge werden wir ein bisschen mehr auf den Umgang mit dem Geld eingehen. Also seid gespannt. Ja, die Brüder haben noch einiges zu erzählen. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ